Gut. Für den Gesamtzusammenhang und als Einleitung für unsere Predigt möchte ich heute eine kleine Umfrage mit euch machen. Ich habe 5 Fragen für euch und ihr sagt mir auf einer Skala von 1 bis 10, wie sicher seid ihr? Also 10 ist, ich bin mir ziemlich sicher, ganz sicher. 9 ist fast sicher. 5 ist, naja, weiß nicht so recht. 1 ist, ich bin komplett unsicher. Und für diese, und ich möchte euch bitten, dann so kurz die Hand zu heben auf diese Frage, wenn ich für die Antwort. Und für das möchte ich euch bitten, Elia, dass du so den Überblick hast über diese Gruppe. Da müsstest du aufstehen, dich rumdrehen und schauen. Also wir zählen nicht, es geht einfach so drum, dass wir mal so einen groben Überblick haben. Und Loris, würdest du so diese Seite anschauen? Gut, es geht los. Ich möchte euch fragen, also ich bin sicher, dass es im Universum schwarze Löcher gibt. 10, 5, oder also 10, das wäre jetzt, ich bin mir sehr sicher. Also nochmal, das ist ja hallo. Ich bin mir sicher, dass es im, und die anderen? Also die Frage ist falsch gestellt. Nein, ich habe jetzt gerade gemerkt, wie das in der Theorie ist, sieht es ja immer anders aus. Also, jetzt will ich konkret mit einer ziemlich sicher, quasi fast eine 10 wissen, wer denkt, dass es im Universum schwarze Löcher gibt? Nachher frage ich nochmal anders. Okay, gut. Wer ist sich halb sicher? Okay. Wer ist komplett unsicher und weiß es nicht? Okay, gut, ihr habt den Überblick. Zweite Frage. Ich bin sicher, dass ich das Kind meiner Eltern bin. Wer ist sich da ganz sicher? Okay. Wer weiß es nicht so recht? Und wer ist komplett unsicher? Okay. Dritte Frage. Ich bin sicher, dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg verloren hat. Wer ist sich da ganz sicher? Okay. Wer ist sich so halb sicher? Wer ist komplett unsicher? Okay, Lorenz. Vierte Frage. Ich bin sicher, dass Mose und Vreni Melek in Venaria wohnen und in Turin ihren Missionsdienst tun. Wer ist sich da sicher? Okay, wer ist sich halb sicher? Wer ist komplett unsicher? Okay, ja, okay. Und die letzte Frage, ich bin sicher, dass US-Astronauten die ersten Menschen auf dem Mond waren. Wer ist sich da praktisch fast sicher? Okay, wer ist sich halb sicher? Okay, wer ist komplett unsicher? Okay, ja, gut, danke. Könnt wieder umdrüllen. Also es gibt Dinge in unserem Leben, die wir mit großer innerer Gewissheit glauben, die wir aber quasi indirekt glauben. Fast alle Antworten auf diese 5 Fragen glaubt ihr mit großer Gewissheit. Also aufgrund von dem, was andere euch gesagt haben, oder was andere ausgerechnet haben, zum Beispiel Astronomen, die schwarzen Löcher. Wir glauben unseren Eltern, dass wir ihre Kinder sind, außer im Teenie-Alter. Da hat man immer eine Phase, wo man denkt, man ist eh nur adoptiert, weil die so gemein sind, oder? Oder wir glauben unseren Eltern, wir glauben den Astronomen, wir glauben den Geschichtslehrern oder den Lehrern überhaupt, dass es stimmt, dass sie uns lehren, dass die Deutschen den Zweiten Weltkrieg verloren haben. Und wir glauben nicht nur den Geschichtsbüchern oder den Lehrern, sondern wir glauben auch noch, weil wir zum Teil noch Menschen kennen, die das erlebt haben. Wer hat schon gelebt hier unter uns, als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, 1945? Ja, da sind einige. Und die könnten wir fragen, stimmt das? War das so? Haben die Deutschen den Zweiten Weltkrieg verloren? Eben, wir glauben den Augenzeugen von dieser Zeit. Oder vielleicht ich denke, 1969, als die Landung auf dem Mond war, können sich auch viele noch erinnern. Könnt ihr mal nicken, die das gesehen haben? Ja, ja, genau. Das war für alle, wir saßen wie gebannt, also ich war 9, ich glaube noch, doch ich saß auch wie gebannt vor dem Fernseher und habe das mit angeschaut, wie die US-Astronauten da gelandet sind. Oder der James Irwin, der einer von denen war, der war ja Christ und der hat ja dann, jetzt ist er gestorben, aber der hat so eine Tour gemacht durch die Schweiz, durch Deutschland, durch Europa und hat erzählt, wie das war. Also vielleicht waren sogar einige dort und haben mit ihm gesprochen oder konnten Fragen stellen, wie war das, als ihr da auf dem Mond gelandet seid. Also auch Augenzeugen. Oder wir glauben, dass Meleks in Turin arbeiten, weil Menschen schon mal, also aus unseren Reihen, bei ihnen waren. Zum Beispiel Haris haben sie mal besucht, haben geschaut, wo Meleks wohnen und haben genau mit ihnen geredet und sie haben ihnen vielleicht gezeigt, wo sie ihre Arbeit tun, auch Vini und ich. Wir waren vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren bei ihnen und können bestätigen, als Augenzeugen, Meleks wohnen in Venaria und arbeiten in Turin als Missionare. Also wir glauben aufgrund von Historikern, von Lehrern, von Büchern oder aufgrund von Augenzeugen Dinge. Ist es falsch, etwas indirekten Beweisen mit tiefer Überzeugung zu glauben? Nein, es ist nicht falsch, aber wir müssen die Zuverlässigkeit dieser Zeugen prüfen. Kleine Randbemerkung. Das ist ja heute eben bei den Fake News so dramatisch, finde ich. Was da alles im Netz geglaubt wird, die obskursten Theorien und selten wird geprüft, was stimmt. Und welche Zeugen zuverlässig sind. Da sitzt man dann vor dem Computer, liest eine Meinung und schon kommt der Algorithmus, wir wissen es auch nur vom Hörensagen, der rechnet uns gerade schnell aus, was uns scheinbar interessiert, bringt uns neue Nachrichten. Nach der 5. Nachricht, Fake News, denken wir, wow, so wie ich denken ganz viele. Und wir sind schon in dieser Echokammer oder in dieser Filterblase von den Fake News, weil wir nicht mehr andere Sachen zuziehen, also kontroverse Meinungen, sondern nur noch in dieser Blase sind. Klammer zu, das war eine Randbemerkung. Heute geht es um Ostern, Fake News oder was? Eben um die Auferstehung. Und ich möchte heute gerne mit euch die Verlässlichkeit der Augenzeugen der Auferstehung prüfen. Ich möchte mit euch prüfen, ob die Auferstehung von Jesus fake ist oder eben ob wir verlässliche Zeugen haben. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Darum beweise mir deinen Glauben so, dass er für mich sichtbar wird. Mit anderen Worten, sie glauben nur, was sie selber überprüfen können. Das wäre der direkte Glaube. Ich finde das sehr löblich. Aber wer das durchziehen will, der kann nicht so viel glauben im Leben. Denn vieles, was wir glauben, müssen wir aufgrund von Zeugen glauben oder aufgrund von anderen, die das ausgerechnet haben, glauben. Ja, das wäre der direkte Glaube. Und dann werden Christen manchmal ganz unsicher, wenn solche Menschen sagen, beweise mir deinen Glauben, ich glaube nur, was ich gesehen habe. Und eben kommen dann ganz aus der Fassung und sie sagen, ich glaube halt blind. Klar, auch da gibt es manchmal Situationen, da müssen wir blind glauben. Ich sage auch manchmal zu Gott, keine Ahnung, ich sehe kein Ziel, aber ich glaube jetzt einfach blind und bete dafür. Oder ich denke am Ende von unserem Leben, wenn wir wissen, jetzt ist unsere Lebensuhr zu Ende, jetzt werde ich sterben. Ich glaube, in dem Moment sagen wir auch, wenn wir noch sagen können, Jesus, jetzt kann ich nur noch blind glauben. All das, was ich geglaubt habe im Leben, dass du mir hilfst, rüberzugehen in die unsichtbare Welt. Aber das sind Ausnahmen. Aber Jesus sagt nicht, dass wir blind glauben sollen. Viele sagen dann, ja, aber es gibt ja die Bibelstelle, oder? Und jetzt werden wir mit vielen Bibelstellen arbeiten. Es gibt ja die Bibelstelle, wo Jesus sagt, du, Thomas, einer der Jünger, du, Thomas, glaubst, weil du mich gesehen hast, gesegnet sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und das zitieren dann manche Christen und sagen, ja, hier steht's ja, wir müssen blind glauben. Falsch! Das war jetzt bei Thomas so eine bestimmte Situation. Übrigens, am nächsten Sonntag werden wir über Thomas intensiver sprechen. Es geht nämlich weiter, da geht's weiter. Da steht, schreibt Johannes der Evangelist, die Jünger sahen, wie Jesus noch viele andere Wunder tat, die nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Diese aber wurden aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus ist der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das ewige Leben habt. Also aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Also Jesus fordert nicht einen blinden Glauben, sondern dass die Menschen künftig indirekt durch Augenzeugen, die es erlebt haben und aufgeschrieben haben, dass wir durch das Zeugnis von diesen Augenzeugen, das in der Bibel festgehalten wurde, glauben. Also Fazit, indirekt glauben ist absolut berechtigt, braucht aber die Prüfung und Verlässlichkeit der Zeugen. Jetzt, Überschrift, wie verlässlich sind die Zeugen der Auferstehung? Da werde ich jetzt ein paar Argumente anbringen. Erstens, Frauen werden als die ersten Zeugen der Auferstehung genannt. Da heißt es also in Lukas 24, und sie, also die Frauen, gingen wieder vom Grab und verkündeten das alles den 11, also Judas war dann schon nicht mehr da, den 11 Jüngern. Es war aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter und die anderen mit ihnen, die solches den Aposteln sagten. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wären's Märchen und glaubten ihnen nicht. Typisch Mann. Nein. Eben die Frauen kamen und es war ihnen, was sie gesagt haben, wie ein Märchen. Also Dieser Beweis wäre, hätten die Jünger die Auferstehung nur erfinden wollen, dann hätten sie nie und nimmer Frauen als die ersten Zeugen genommen. Denn Frauen galten nichts und vor Gericht schon überhaupt nicht. Sie wurden nicht als Zeuginnen akzeptiert. Zweitens, die Zeugen werden mit Namen genannt. 20 Jahre später sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 15, er, Jesus, wurde von Petrus gesehen und dann von den 12 Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten, man höre, noch leben. Nur einige sind inzwischen gestorben. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Man konnte sie also ausfindig machen. Man konnte zu denen gehen und sie fragen, ist es denn wirklich so passiert? Also es waren nicht nur 2 oder 3, die irgendeine Illusion hatten, ach, wie wäre das jetzt schön, wenn es weiterginge, sondern es waren viele, viele Zeugen, die mit Namen genannt werden. Drittens, die Bücher des Neuen Testamentes wurden alle aufgeschrieben, als die Augenzeugen noch lebten. Also die Augenzeugen hätten sich wehren können, wenn Falsches erzählt worden wäre. Und weil es viele noch 1:1 mitbekommen haben, gab es keine Gefahr, dass es zu einer Legendenbildung kam. Leute wie Lukas der Arzt, der das Lukasevangelium und die Apostelgeschichte geschrieben haben, hat ja sehr genau, war ein gebildeter Mann, hat sehr genau recherchiert. Und so lesen wir, also ich weiß, dass ihr lesen könnt, aber wir brauchen diesen Text, so dass wir es alle hören. Schon viele, schreibt Lukas, schon viele haben versucht, die Ereignisse zusammenhängend darzustellen, die Gott unter uns geschehen ließ und mit denen er seine Zusagen eingelöst hat. Diese Ereignisse sind uns überliefert in den Berichten der Augenzeugen, die von Anfang an alles miterlebt hatten und die den Auftrag erhielten, die Botschaft Gottes weiterzugeben. So habe auch ich mich dazu entschlossen, all diesen Überlieferungen bis hin zu den ersten Anfängen sorgfältig nachzugehen, als zu recherchieren, und sie für dich, verehrter Theophilus, das war der Adressat, vielleicht hat er gezweifelt, und sich für dich, verehrter Theophilus, in der rechten Ordnung und Abfolge niederzuschreiben. Du sollst, Theophilus, dadurch die Zuverlässigkeit der Lehre erkennen, in der du unterwiesen worden bist. Weiter. Die Zeugen, die Augenzeugen, traten mit großer Überzeugung auf und bezogen sich auf ein öffentliches Ereignis. Also die Überzeugung, die Argumente der Christen war scheinbar so glaubwürdig, dass aufgrund ihrer Argumente viele, auch gebildete Menschen, zum Glauben kamen. Wir lesen, und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger ward sehr groß zu Jerusalem und es wurden auch viele Priester, also die Oberschicht damals, dem Glauben gehorsam. Krass! Und weiter, die Ereignisse waren öffentlich bekannt. Und die Christen, die beriefen sich auf dieses öffentliche Ereignis, also als Paulus vor König Agrippa stand, Apostelgeschichte, coole Rede von Paulus, müsste man ganz lesen, aber ich kann das jetzt nicht ganz. Aber da sagt er zum Beispiel Paulus, König Agrippa, das müsst ihr euch vorstellen, Agrippa, du weißt über all diese Ereignisse, also Ostern, Auferstehung, Bescheid. Die Ereignisse sind dir wohl bekannt, denn sie spielten sich nicht im Verborgenen, sondern öffentlich ab. Also das ist wie 9-11. Wenn ich 9-11 sage, könnt ihr was damit anfangen? Ja, alle. Das war öffentlich. 9-11 kennt jedes Kind, was da passiert ist. So war es auch. Das war öffentlich. Das war öffentlich mit Kreuzigung, Ostern, mit Auferstehung. König Agrippa sagt wenig später, Paulus, noch ein paar Sätze und ich wäre von dir überzeugt. Weiter. Wieso? Das ist doch schon das Ende. Naja, ich rede halt ein bisschen schneller. Ein weiterer Beweis ist, dass die ersten Christen waren ja Juden. Und ihr kennt ja die religiöse Tradition der Juden. Wenn die was aufgeben müssen, also da muss dann schon was kommen. Was gibt es denn für Traditionen, vielleicht so zwei, drei, der Juden, die sie nicht aufgeben würden? Sabbat. Also zum Beispiel Sabbat wurde jetzt, nach Jesus Auferstehung, wurde Sonntag. Ja, also diesen Juden müsst ihr mir mal zeigen, der das freiwillig aufgeben würde. Sabbat wurde Sonntag. Keine Tieropfer mehr, weil Jesus für alle gestorben ist. Keine Beschneidung mehr, keine Essregeln mehr. Nicht mehr Monotheismus, also Glaube an einen Gott, sondern Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also um solche radikalen Veränderungen mitzumachen, braucht es eine tiefe Gewissheit, dass Jesus wirklich Gottes Sohn war. Und der Beweis war die Auferstehung. Jetzt muss ich doch noch mal geschwind probieren. Na dann. Kannst du mir wenigstens die letzte Folie noch dann drehen, dass ich sie dann noch habe. Ja, das darf sie noch nicht sehen. Dann der sechste Punkt, also dass ihr ausrechnen könnt, 6, 7, 8 gibt es noch und dann komme ich zur Schlusskurve. Sechster Punkt, die Überzeugung, dass Jesus auferstanden ist, war so groß, dass etliche Apostel und viele Christen dafür als Märtyrer starben. Also wir wissen das aus der Apostelgeschichte, Stephanus zum Beispiel, Jakobus und auch außerbiblische historische Bücher schreiben von Massakern an Christen. Wir denken nur an den Brand von Rom unter Nero. Viele haben ihr Leben gelassen für diese Botschaft. Und es gibt nicht viele, das kann ich euch sagen, es gibt nicht viele Menschen, die für eine Lüge ihr Leben lassen würden oder ins Gefängnis gehen würden. Ein Beispiel. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern an den Watergate-Skandal, 69 bis 74. Da verschworen sich eine Gruppe von 10 bedeutenden Männern in den USA, sie verschworen sich, den Präsidenten von damals, Nixon, zu decken, für ihn zu lügen, dass all das, was er so gemauschelt hat, unter anderem ein Diebstahl, den er nicht angeordnet haben soll und so weiter. Also auf jeden Fall, 10 Männer verschworen sich, kein Wort darüber zu sagen. Diese Lüge hielt 3 Wochen, weil das Netz wurde immer enger und einer, John Dean, war der Erste, der gesagt hat, das war alles falsch, wir haben gelogen. Und einer nach dem anderen hat gesagt, ja, er hat recht. Und der Watergate-Skandal war natürlich dann perfekt. Also ich will damit sagen, für eine Lüge stirbt kein Mensch. Da muss eine tiefe Überzeugung sein. Aber genau das taten die Augenzeugen der Auferstehung. Das ist ein weiterer Beweis für mich, dass Ostern kein Fake ist. Und dann, siebtens, in der Bibel finden wir ganz viele Texte, die Jesus und die Jünger nicht in ein gutes Licht rücken. Und wenn Sie jetzt das hätten sagen wollen, dass quasi, dass das, also Sie hätten ja alles wunderbar so mauscheln können und schön hinstellen können, wenn Sie hätten wollen, dass alle nachher überzeugt sind. Aber auch das fand nicht statt. Zum Beispiel so Texte wie, dass die eigene Familie von Jesus ihm nicht geglaubt hat. Oder dass Jesus gesagt hat, der Vater ist größer als ich. Oder dass Jesus gesagt hat, ich weiß auch nicht, wann das Ende ist. Das weiß der Vater im Himmel allein. All das sind Bibelstellen, die müsste man doch wegtun oder glätten. Das dürfte dann gar nicht sein. Oder Texte über die Jünger selber, dass sie eingeschlafen sind, als Jesus sie am meisten brauchte, könnte man ja auch weglassen, oder? Das wirft kein gutes Licht. Oder dass Petrus von Jesus mal Satan genannt wurde, könnte man auch weglassen, weil auf Petrus wurde doch die Kirche gebaut. Sollte man nicht. Oder dass er Jesus verleugnete, auch das, ja. Oder die Ungereimtheiten um die Frauen am Grab. Also da sehen wir, in Johannes steht, dass Maria Magdalena zum Grab kam. In Matthäus steht, dass es Maria Magdalena und die andere Maria war. In Markus steht, dass es Maria Magdalena, Maria die Mutter von Jakobus und Salome war. In Lukas waren es Maria Magdalena, Maria die Mutter von Jakobus und Johanna. Also das müsste man doch alles glätten, oder? Das müsste doch einheitlich sein. Oder in allen Evangelien. Aber das haben sie nicht gemacht. Der große Rahmen blieb bei allen Evangelien. Und darum geht es eigentlich. Kreuzigung, Auferstehung. Dieser Rahmen ist unbestritten. Aber alles, was zwischendrin ist, ist so menschlich und wurde nicht geglättet. Ja, und jetzt noch der letzte, für mich noch der interessanteste in der Recherche. Nichtchristliche und sogar antichristliche Autoren stützen die Hauptzüge der Geschichte der Christen. Zum Beispiel Tacitus, einer der wichtigsten römischen Historiker und Christenverachter, oder Plinius der Jüngere, oder Lucian von Samosata, ein Satiriker, ein griechischer, und so weiter, Flavius Josephus. Ja, ihr müsst euch die nicht behalten, aber alle, also man kann die natürlich recherchieren, und gewisse gibt es nur in Altgriechisch, die sind dann übersetzt natürlich, aber alle sind sich einig, und sie wollen ja nicht für die Christen schreiben, sondern sie wollen gegen die Christen schreiben, diese außerbiblischen und antichristlichen Autoren. Alle sind sich einig in ihren Schriften. Jesus hat wirklich gelebt. Er war zu Lebzeiten ein Wundertäter, ein Heiler und ein Exorzist. Also er hat Dämonen ausgetrieben. Weiter lesen wir, bei denen Jesus konfrontierte die jüdischen Lehrer und wurde deshalb Pilatus überwiesen und anschließend gekreuzigt. Und zum Beispiel Jesus wurde von Christen angebetet und sie glaubten, dass er von den Toten auferstanden ist. Ja, jetzt könnte man weiter diskutieren. Es ist keine typische Osterpredigt, aber ich weiß, dass es nötig ist, dass wir als Christen lernen, unseren Glauben recherchieren, zu hinterfragen, zum Diskutieren, damit wir müssen nicht blind glauben. Und wir können auch nicht alles eins zu eins so beweisen, aber wir haben Augenzeugen, denen wir glauben können. Fazit. Die geschichtlich verfügbaren Texte deuten für mich in aller Deutlichkeit darauf hin, dass die Zeugen der Auferstehung verlässlich sind. Sie waren zutiefst davon überzeugt, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden war. Wenn das stimmt, dann stimmt es meines Erachtens, dass Christus tatsächlich von den Toten auferstanden ist und heute lebt. Nun kommt es auf dich an. Glaubst du den Zeugen? Wie entscheidest du dich? Es ist wichtig, auch mal eine Entscheidung zu treffen oder immer wieder auch eine Entscheidung zu treffen. Jesus ist auferstanden. Alles wird gut. Halleluja. Amen.